Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Lasst uns zusammen den Predigttext lesen. Er steht im Matthäus-Evangelium, Kapitel 1, 18 bis 25. So wie das der Fabian schon gesagt hat, wenn wir Weihnachten in Deutschland haben, da kann man vor lauter Weihnachtsbomborium ganz schnell von dem eigentlichen Kern von Weihnachten wegkommen. Worum geht es eigentlich, wenn wir Weihnachten feiern? Und deshalb wollen wir uns jetzt mit einem sehr weihnachtlichen Text beschäftigen in der Adventszeit. Matthäus 1, 18 bis 25. Die Geburt Jesu Christi aber geschah auf diese Weise. Als nämlich seine Mutter Maria mit Josef verlobt war, noch ehe sie zusammengekommen waren, erwies es sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Aber Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie doch nicht der öffentlichen Schande preisgeben wollte, gedachte, sie heimlich zu entlassen. Während er aber dies im Sinn hatte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum, der sprach: Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, der spricht: Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt: Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, handelte er so, wie es ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Und er erkannte sie nicht, bis sie ihren erstgeborenen Sohn geboren hatte, und er gab ihm den Namen Jesus. Josef war ein Zimmermann, und dort steht das Wort Tekton, das ist so eine Mischung aus Architekt, Baumeister, Handwerker. Und Josef wollte heiraten. Er war mit einer wundervollen jungen Frau verlobt, mit Maria. Aber dann geschah etwas absolut Unerwartetes. Maria beging Ehebruch. Es erwies sich, dass sie schwanger geworden war. Wir müssen wissen, die Verlobung bedeutete damals in Israel viel mehr als bei uns heute. Sie stand rechtlich der Eheschließung gleich. Die eigentliche Eheschließung war eigentlich nur noch der feierliche Akt, in dem der Bräutigam seine Braut nach Hause holte. Noch lebten Maria und Josef nicht zusammen, aber sie gehörten zusammen, waren einander fest versprochen. Sie waren schon Mann und Frau. Deshalb wird das so im Text auch gesagt. Vers 19, Josef, ihr Mann. Vers 20, Maria, deine Frau. 24, er nahm seine Frau zu sich. Die Verlobung war nur der Anfang oder war der Anfang der rechtlich vollzogenen Eheschließung. Und hatte sich nun die Frau in der Verlobungszeit mit einem anderen Mann eingelassen oder eben auch ein Mann mit einer anderen Frau, dann war das Ehebruch. Verliebt, verlobt, verheiratet. Nein, verliebt, verlobt, geschockt. Josef fühlte sich sicherlich zutiefst betrogen und verletzt. Wie konnte Maria das tun? Maria, die reine Magd. Nie im Leben hätte er ihr sowas Entsetzliches zugetraut. Stellt euch seine grenzenlose Enttäuschung und seine tiefe Verletzung vor. Wisst ihr, das ist auch heute noch so, wenn jemand mit jemand zusammen ist, verlobt, verheiratet ist und jemand bricht die Ehe, das ist der Weltuntergang. Wie kann das sein? Da wird man so tief verletzt. Es gibt Studien, die deutlich machen, dass Menschen, die so verletzt werden, dass die gleichzusetzen sind mit Leuten, die einen Krieg erlebt haben. Total zutiefst erniedrigt. Nun, wir können uns vorstellen, Josef war fix und fertig mit der Welt. Und wir haben das ja gehört letztes Wochenende bei der Trauung von Dominik und Eunike. Sexualität, Sex gehört in die Ehe. Warum ist das so? Weil es das inniglichste Zeichen für die Verbundenheit in der Ehe ist. Mann und Frau werden ein Fleisch sein. Und Gott sagt, ich gebe euch diese Sexualität, damit ihr diese innigliche Verbundenheit spüren könnt. Das ist ein Bild davon, wie ich in meiner Dreieinigkeit verbunden bin. Und es ist auch ein Bild dafür, wie Jesus mit seiner Gemeinde verbunden ist. Auf der Josia-Konferenz, da hat Daniel Knoll eine Predigt gehalten zum Thema Sexualität. Und er hat das sehr Gutes gesagt. Es ist nicht so, dass Sex in unserer Gesellschaft überbetont wird, sondern es ist so, dass wir viel zu gering von Sex denken. Und deshalb ist die ganze Gesellschaft so sexualisiert. Deshalb ist es halt heute normal, wenn jemand halt mal mit jemand anderem ins Bett steigt. Josef war fertig. Und was sollte er jetzt machen? Er stand in einer Spannung, in der Spannung zwischen der Enttäuschung über Maria und seiner Liebe zu Maria. Und hier steht in Vers 19, dass er gerecht war. Das bedeutet, er war fromm, er war ein bibeltreuer Jude. Und als bibeltreuer Jude hat er nochmal mehr Qualen durchgestanden. Aber Maria heiraten war für ihn jetzt ausgeschlossen. Sie war nun mal schwanger, und zwar von einem anderen Mann. Und er hatte jetzt nach dem Gesetz zwei Möglichkeiten, die Verlobung, die Ehe zu scheiden. Öffentlich oder privat. Öffentlich würde bedeuten, er würde sie öffentlich anzeigen, anklagen, es gäbe einen Prozess und sie würde öffentlich an den Pranger gestellt. Sie würde in aller Öffentlichkeit erniedrigt. Sie würde sozusagen ab dem Moment aus der Gesellschaft ausgeschlossen sein. Die zweite Möglichkeit, das war die private, das bedeutete stille Übereinkunft mit Maria. Und er würde ihr dann einen Scheidebrief geben, er würde sie entlassen und er würde so den Weg zur Hochzeit mit dem anderen Mann freimachen. Also Josef hätte sie auf keinen Fall in einer Nacht- und Nebelaktion verlassen, sondern er hat sie entlassen. Aber Josef, ihr Mann, war gerecht, der gerecht war und sie doch nicht der öffentlichen Schande preisgeben wollte, gedachte sie heimlich zu entlassen. Wir merken, Josef, was er hier getan hat, er hat auf alle seine Rechte verzichtet. Er wollte wirklich alles tun, um Maria nicht noch weiter zu verletzen. Nicht mehr, als es möglich war. Und wir fragen uns natürlich aber auch, gut, wie hat Josef eigentlich davon erfahren? Die haben ja noch nicht zusammen gewohnt. Und ich denke wahrscheinlich von Maria selbst. Ja, als Maria war schwanger, ihr Bauch wuchs, die Bibel macht deutlich, sie ist dann erstmal, nachdem sie das erfahren hatte, 3 Monate bei Elisabeth, ihrer Tante, gewesen. Und sicherlich wird sie es ihm dann irgendwann gesagt haben. Und vielleicht hat sie dann auch versucht, ihm zu erklären, hör mal, da ist so ein Engel zu mir gekommen. Ich bin vom Heiligen Geist schwanger. Und was sollte Josef mit so einer Geschichte anfangen? In seiner absoluten Verletzung, wie er sich eben betrogen fühlte. Er konnte doch eins und eins zusammenzählen. Wisst ihr, damals waren die Menschen nicht so leichtgläubig, wie wir das heute uns vielleicht denken. Dass die alles geglaubt haben, dass sie in so einer Märchenwelt lebten. Jungfrauengeburt war damals genauso etwas Unmögliches wie heute. Und Josef konnte das eben nicht hinnehmen. Er war Handwerker, er dachte logisch. Für ihn waren die Naturgesetze ausschlaggebend. Und was lesen wir dann in dieser total vertrackten Situation, Vers 20? Während er aber dies im Sinn hatte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum, der sprach, Josef, Sohn Davids. Also er benennt ihn von seiner Herkunft. Du bist doch ein aus dieser Linie, aus dieser Königslinie. Pass auf, was jetzt passiert. Scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn was in dir gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Während Josef sich noch hin und her wälzte mit seiner Entscheidung rang, schläft er ein und während er schläft, spricht Gott durch einen Engel zu ihm. Und die Botschaft ist eindeutig. Maria hat nicht die Ehe gebrochen. Das Kind in ihr wurde tatsächlich vom Heiligen Geist gezeugt. Das Kind kam von Gott. Das ist unser erster Punkt. Von Gott. Ja, und trotzdem, jungfräuliche Empfängnis, Jungfrauengeburt, das klingt doch alles recht märchenhaft. Und selbst Christen haben Probleme, das zu glauben. Mag sein, dass Jesus was Besonderes ist, aber die jungfräuliche Geburt, Gott hat das sicherlich auf ganz natürlichen Weg gemacht. Aber die Bibel und besonders unser Predigttext sind in ihren Aussagen eindeutig. Christus hatte keinen menschlichen Vater. Christus wurde vom Heiligen Geist gezeugt. Kann man das glauben? Kann man das heute noch glauben? Und wisst ihr, die Frage, die hinter dieser Frage steht, geht viel tiefer, ist viel grundsätzlicher. Sie lautet, glaube ich an Gott? Glaube ich an einen Gott, der über der Schöpfung steht und darum auch übernatürlich in die Schöpfung eingreifen kann? Glaube ich an einen Gott, der die Natur beherrscht, weil er die Naturgesetze selbst geschaffen hat? Wenn ich an Gott glaube und nicht nur an ein irgendwie höheres Wesen, was trotzdem immanent in dieser Welt ist, was unter den Naturgesetzen steht. Das heißt letztendlich, ich glaube an einen Gott, der das Gesetz ist. Nein, wenn ich wirklich an Gott glaube, an einen persönlichen Gott, der über allem steht, dann muss ich damit rechnen, dass er in die Welt eingreifen kann. Kein Ding für Gott. Aber womit ich nicht rechnen muss, ist, dass Gott sich mit seinen Geschöpfen, mit uns Menschen verbindet. Und zwar so sehr, dass er selbst Mensch wird. Damit muss ich nicht rechnen. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Christus kam von Gott zu uns. Versteht ihr, das Unglaubliche ist nicht die Zeugung durch den Heiligen Geist. Das ist für Gott kein Problem. Die Zeugung Jesu war ein Schöpfungsakt Gottes. Das Unglaubliche war, dass Gott sich entschieden hat, Mensch zu werden. Dass Gott sich entschieden hat, zu uns zu kommen, Fleisch und Blut anzunehmen, um sich mit uns zu verbinden. Warum ist das so unglaublich? Nun, weil wir Geschöpfe Gottes sind. Und nicht nur das, sondern weil wir mit jeder Sünde unseres Lebens eins zum Ausdruck bringen. Wir wollen dich nicht. Wir wollen keinen Gott, der über uns steht. Dass wir sowas wie die Jungfrauengeburt kategorisch ablehnen, das ist doch nur ein Zeichen dafür, dass wir sagen, nein, wir wollen keinen, der da wirklich über allem steht und hier eingreifen kann. Und vor dem wir Rechenschaft ablegen müssen. Und letztendlich sagen wir damit auch, wir wollen keinen, der uns rettet. Wir haben das nicht möglich. Und wisst ihr, Gott kam dennoch aus Liebe. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Und wir können uns vorstellen, dass das kein fixer Einfall Gottes, so eine spontane Idee war, ach, ich werde jetzt mal Mensch. Der Engel verwies Josef auf die alte Jesaja-Verheißung. Er sagt ihm, dies alles ist geschehen, damit erfüllt würde, was Gott verheißen hat. Was Gott schon lange verheißen hat, was schon lange sein Plan war. Nämlich Vers 23, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und man wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Diese Verheißung, die er hier erwähnt, die geht einerseits direkt auf die Jungfrauengeburt ein. Und im Kontext vom Jesaja, da wo diese Verheißung herkommt, da sollte gerade diese außergewöhnliche Geburt ein Zeichen für Gottes Macht sein. Und klar, Jungfrauengeburt, ja, das kann, der kann was. Das ist ein Zeichen von Macht. Er hat wirklich was drauf. Aber nicht nur das. In dieser Verheißung wird auf eine nochmals ältere Verheißung Gottes angespielt, nämlich durch den Namen des Kindes, Immanuel. Das bedeutet Gott mit uns. In diesem Namen wird die Bundesverheißung Gottes, die er schon Abraham gegeben hat und die er dann immer wieder seinem Volk zugesprochen hat, wunderbar zusammengefasst. Und ich rede von der Bundesverheißung, ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Ich will mit euch Gemeinschaft haben in Ewigkeit. Ich erinnere euch an die Predigt aus dem Buch Esra. Ja? Das Volk kommt wieder zurück ins Heilige Land. Was sollen sie tun? Den Tempel aufbauen. Warum war das so wichtig, den Tempel wieder aufzubauen? Weil das das Zeichen dafür war, dass Gott sein Volk sagte, ich will wieder unter euch wohnen. Ich will Gemeinschaft mit euch haben. Und ich möchte euch auch nochmal hinweisen auf die Lernverse in diesem Jahr, was jetzt gerade abläuft. All diese Lernverse hatten diese zentrale Verheißung als Grundlage. Wir sind durch das ganze Alte Testament gegangen mit unseren Lernversen und haben immer wieder diese Verheißung Gottes, dass er unser Gott sein will und wir sein Volk sein sollen, den Blickpunkt gehabt. Und diese ganze lange Heilsgeschichte des Volkes Israel, die Geschichte des Alten Testaments hatte genau nun dieses Ziel. Und der Messias sollte kommen und all diese Verheißungen erfüllen. Er sollte dieses Ziel erfüllen. Er würde Gott und Mensch verbinden. Und wisst ihr, das würde schon in seiner Person passieren. In Jesus würde Gott Mensch. Gott und Mensch kamen in der Person Jesus zusammen. Gottheit und Menschheit vereinen sich beide. Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah? Wir werden es dann gleich sehen. Immanuel wurde nicht der Rufname des Kindes, sondern der Name beschreibt sein Wesen und seine Bestimmung. Der Name ist Programm. Gott mit uns. Christus war keine Erscheinung Gottes mehr. So Erscheinung, wie Abraham sie hatte, wie Jakob sie hatte. Dass Gott sich in menschlicher Gestalt gezeigt hatte, als er Besuch dabei Mamre bekam. Oder als Jakob mit auf einmal mitten in der Nacht mit so einem Mensch, mit so einem Mann gerungen hat. Und nachher stellte sich heraus, hey, das war ja irgendwie Gott in menschlicher Erscheinung. Nein, Christus war nicht mehr eine Erscheinung Gottes in menschlicher Gestalt. Christus war der Mensch gewordene Gott. Einer der Jünger Jesu, Philippus, der fragte, als Jesus von seiner Göttlichkeit, von seiner göttlichen Macht gesprochen hatte, Herr, zeige uns den Vater, zeige uns Gott, so genügt uns. Und Jesus antwortete ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. In Christus kam Gott zu uns und zwar auf eine Weise, dass wir ihn sehen können. Aber die Menschwerdung Gottes, so unglaublich sie war, war erst der Anfang. In Christus kommt Gott nicht nur zu uns, sondern in ihm kommt er für uns. Das ist unser letzter Punkt heute Morgen. Ja? Von Gott zu uns und jetzt drittens für uns. Und damit kommen wir zu dem Rufnamen des Kindes. Sie wird aber einen Sohn gebären, sagt der Engel, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Und auch dieser Name ist Programm. Der Name Jesus bedeutet, Gott rettet. Und genauso sagt es der Engel dem Josef, du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Und auch bei dem Namen Jesus gibt es eine ganz wichtige und interessante Verbindung ins Alte Testament und ganz konkret zu den Namensvetter von Jesus, nämlich zu Josua, ich meine den Nachfolger von Mose. Warum ist Josua der Namensvetter von Jesus? Nun, Jesus ist die griechische Form von Josua. Auch Josua bedeutet Gott rettet. Was war der Auftrag Josuas? Er sollte das Volk ins verheißene Land führen und er sollte die im verheißenen Land ansässigen, verderbten kanaanitischen Völker vernichten. Josua war in diesem Sinne ein Gerichtswerkzeug Gottes über diese gottfeindlichen Völker. Und so sollte verhindert werden, dass diese Völker das Volk Israel zur Sünde verführten. Josua sollte darum das verheißene Land von Sündern befreien. Über Jesus lesen wir, dass er das Volk von Sünden befreien wird. Die Pharisäer, so die Gegner von Jesus, die dachten, dass der Messias genauso sein würde wie Josua. Er würde Heil und Rettung bringen. Warum? Weil er alle Sünder vernichten würde. Rettung von Sünden bedeutete für sie Befreiung von Sündern. Nur noch die Gerechten, die Pharisäer und ihresgleichen würden übrig bleiben und dann würde das messianische Friedensreich beginnen. Deshalb waren die so geschockt von Jesus, als er kam und Gemeinschaft suchte, inniglichste Tischgemeinschaft mit den größten Sündern überhaupt. Und Gott sei Dank, Jesus kam nicht, um zu richten, sondern um zu retten. Er rettete von Sünden, indem er selbst das Gericht über die Sünden trug. Nicht die Sünder mussten sterben, sondern der Sohn Gottes, der ohne jede Sünde war, starb für sie. Wenn wir so das Böse in der Welt betrachten, das sehen wir ja schon in der Politik, ja, da gibt es böse Machthaber. Was ist die Lösung? Assad muss weg. Das ist die Lösung. Und dann wird alles besser. Und so sehen wir es doch auch, oder? Wir sehen das Böse in der Welt, wir sehen das Böse um uns herum und was ist unsere Lösung? Ja, wenn die bösen Menschen endlich weg wären, dann würde es endlich gut werden. Und wir sehen dabei nicht oder kaum, dass das Böse auch in uns ist. In mir selbst. Ich bin ja selber mit Sünden beladen. Das geht bis hinein in unsere engsten Beziehungen, dass ich die Probleme immer nur beim anderen sehe. Ist doch so, oder? Wenn es Streit gibt, wenn es Probleme gibt, naja, der andere ist schon dran schuld. Wagen wir einen ehrlichen und einen demütigen Blick auf uns selbst. Und wenn wir das machen, werden wir hoffentlich erkennen, dass wir einen Retter brauchen. Einen Retter, der uns aus unseren Sünden rettet. Dass wir einen Jesus brauchen. Wir Menschen können unsere Sünden vor Gott nicht wieder gut machen. Wir können unsere Schuld vor ihm nicht bezahlen. Ja, schon die kleinste Sünde gegen einen unendlich gerechten und großen und heiligen Gott wiegt unendlich schwer. Die Pharisäer haben es versucht. Sie sind in Selbstgerechtigkeit und Heuchelei jämmerlich gescheitert. Wir können uns nicht retten. Wir brauchen einen Retter. Und Johannes der Apostel schreibt in seinem Brief, das Blut seines Sohnes, gemeint ist Jesus, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Christus reinigt uns von allem Schmutz, der auf unserem Leben liegt. Jesus kam als Retter, Gott sei Dank. Aber wir wollen nicht vergessen, dass wir im Advent leben, im zweiten Advent. Wir leben in der Ankunftszeit. Christus hat gesagt, er wird wiederkommen. Und auch das wird für Christus kein Problem sein, denn er ist Gott. Es wird also ein Gericht geben. Aber es gab Weihnachten. Das ist unsere Rettung. Glaube daran, dass Christus von Gott kam, zu uns kam, für uns kam. Es ist klar, es ist für jeden von uns unmöglich zu erfassen, zu verstehen, zu erklären, warum und wie genau Gott Mensch wurde. Josef konnte nach seinem Traum sicher auch nicht genau erklären, wie das jetzt alles passiert ist. Aber als er vom Schlaf erwachte, handelte er so, wie es ihm der Engel des Herrn befohlen hatte. Und er nahm seine Frau zu sich, sie heiratete. Und er kannte sie nicht, das heißt, sie hatten keinen Sex, bis sie ihren erstgeborenen Sohn geboren hatte und er gab ihm den Namen Jesus. Gott rettet. Im Handeln Josefs sehen wir, dass er glaubt. Er glaubte den Worten des Engels und er handelte danach. Wisst ihr, was das Wort Glauben bedeutet? Es bedeutet mehr als nur, dass man eine Sache für wahr hält. Es bedeutet vor allem zu vertrauen. Es geht um viel mehr als die Jungfrauengeburt für wahr zu halten. Es geht um viel mehr. Es geht darum, ganz und gar auf den menschgewordenen Sohn Gottes als deinen Retter zu vertrauen. Wie beginnen wir unseren Gottesdienst? Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Vertraut auf den Namen des Herrn. Und Johannes, nochmal, er schreibt auch über die Menschwerdung Gottes, ja, das erste Kapitel im Johannesevangelium, ein absolut tiefgründiges, abgefahrenes Kapitel. Und was schreibt er darin? Allen aber, die ihn, also das fleischgewordene Wort, Jesus aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Was heißt das? Immanuel. In Christus kam Gott zu uns. Wenn du an ihn glaubst, kommst du zu Gott. Und Jesus, in Christus, rettet Gott uns von unseren Sünden. Wenn du auf ihn vertraust, sind deine Sünden vergeben. Amen. Der Friede Gottes, dieser Friede in Christus, dieser Friede der Weihnacht, der tatsächlich all unsere Vernunft übersteigt, er bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Lasst uns jetzt